Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 193, der göttlichsten aller Ausgaben. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Basti.
Gute.
Und der Marvin.
Guten Tag.
Guten Tag. Ach, so förmlich heute. Heieiei. Es begab sich zu einer Zeit, Samstag 20.15 Uhr, da wurde ein Spiel abgepfiffen und die Eintracht gewann 6:2 gegen den FC. Herr Marvin, wie erlebten Sie es?
Nüchtern.
Falsch.
Also ich muss echt sagen, das war einer der Spiele, wo es auch keinen Alkohol bedarf hat. Es war für mich eine Partie, die ihresgleichen sucht. Ich muss ehrlich sagen, in den ersten 35 Minuten habe ich die Eintracht so grandios Offensivfußball spielen sehen wie zuletzt. Eher selten, beziehungsweise also wie generell eher selten in meiner Erinnerung. Das war ganz großer Sport. Und da wurde mir es ganz warm ums Herz.
Ich glaube, da blieb einem auch nicht viel anderes übrig, als einem da warm ums Herz zu werden. Das war ja auch alles so vom Ablauf, gerade so in den ersten 30 Minuten, irgendwie sehr unglaubwürdig, wenn man sich das so angeguckt hat. Ja? Gerade auch, wenn man guckt, wie die Spiele vorher vielleicht gelaufen sind.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, du hattest gleich einen super tollen Einstieg mit Meier, der wieder genesen zurück in diese Mannschaft kam, mustergültig die Flanke vorbereitet bekam von einem Injowski und Meier dann schon in der vierten Minute die Weichen früh stellt zum 1:0 und du von da an schon gemerkt hast, okay, das Kölner Konzept ist da schon in die Brüche geraten und fortan hat die Eintracht das Zepter übernommen, in der Hand stringent weitergearbeitet. Ich muss aber sagen, wie toll da in der Offensive gearbeitet wurde, das war schon beeindruckend. Einfach für mich war das dieser ganze Nachmittag war insgesamt für mich einfach unglaublich beeindruckend.
Ja, ich war auch froh. Das war genau diesen Büchsenöffner, den ich letzte Woche erhofft hatte. Der ist genau so eingetreten und auch noch Alexander Meyer hat auch noch Tor gemacht. Schade, dass Alex heute nicht da ist.
Ja. Ja, das war sehr lustig. Ich war ja ein bisschen spät dran bei der Anfahrt, weil ich mich latent verkalkuliert habe und dann natürlich sämtliche Parkplätze rund ums Stadion schon belegt waren. Da hätte man auch vorher drauf kommen können. Okay, das war dann irgendwie so meine Schuld. Und ich war dann quasi auf dem Weg vom Parkplatz zum Stadion, da habe ich mit Alex telefoniert, wo wir uns jetzt treffen, weil er die Karte hatte. Und meinte noch zu ihr so von wegen, boah, die Woche war so schlecht, das muss heute jetzt einfach ein 5-0 werden. Da ist jetzt nichts anderes drin. Und ihr Kommentar dazu war nur, Meier in der Startelf.
Ja gut, ich weiß nicht genau, was sie gegen ihn hat, können wir nächste Woche mal fragen, aber er hat genau das für uns gebracht, was wir wirklich gegen Köln auch gebraucht haben. Wir haben gegen Augsburg, haben wir es ja gesehen, dass wir uns schwer getan haben, aber so hat Meier quasi aus dem Nichts, sage ich mal, weil es war eigentlich eine etwas harmlose Injowski-Flanke und da stand nur Meier in der Mitte. Zwischen zwei Verteidigern, zwischen Heinz und Sörensen, glaube ich. Und wenn du dann das 1-0 machst, dann ist Köln ja noch nicht mal, dann sagen wir zu Köln guten Morgen und dann sind die noch nicht mal richtig auf dem Platz und dann macht Rust noch diesen Pass auf Castaños, wo wieder eine riesen Lücke in der Kölner Abwehr ist. Zack, steht's 2-0. So, und dann hast du ein ganz anderes Spiel und wieder, Marvin es gesagt hat, der Abend ist einfach perfekt gelaufen. Und das ist einfach, mir fehlen fast die Worte. Es war einfach so geil, weil so viele Faktoren, man kann so viele Sachen aufzählen. Injowski hat mir teilweise gut gefallen. Castaños hat das auch super gemacht.
Mega.
Ich glaube, wir hatten lange nicht mehr so einen Stürmer, wo du, wenn er aufs Tor läuft, klar, haben wir Meier, aber der läuft ja meistens nicht aufs Tor, weil er meistens direkt mit dem ersten Kontakt abschließt. Aber so einen, der aufs Tor läuft, wo du weißt, der ist eiskalt wie eine Hundeschnauze, wie er in Stuttgart schon, habe ich ihn ja schon als Predator bezeichnet und genau das hat er wieder gezeigt. Zweimal aufs Tor gelaufen, Batz, 2-0. Dann steht es hier irgendwie nach 23 Minuten, stand es was, 4-0 oder was? Oder wann war das? 30. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall.
30. war 4-1.
Oder 3. 4-1, ja, genau 4-1, stimmt. Köln hat ja auch noch einen Zwischgang verschwunden, ja. Modeste. Aber es war einfach wie gemalt und ja, hoffen wir einfach, dass es so weitergeht. Und das einzig Blöde ist, dass ich jetzt, als ich immer so pessimistisch bin, damit ich nicht enttäuscht werden kann, aber ich kann jetzt auch nicht mehr pessimistisch sein, weil ich sage, wir gewinnen in Hamburg auch noch, weil die mich auch nicht irgendwie beängstigt haben. Und ich weiß auch, wie Hamburg möchte gern mäßig probiert, immer ein Spiel aufzuziehen. Da werden wir auch viel Platz kriegen wie in Stuttgart. Und wenn die drei vorne wieder spielen, weil ich gespannt bin, ob Armin Fehl das auch auswärts jetzt macht, ob er wieder auf mich hört. Und eigentlich bin ziemlich gut drauf gerade.
dann behalte deine Euphorie. Du hattest gerade eben gesagt, wir können Alex nächste Woche fragen, was sie dazu sagt, aber weil sie jetzt heute nicht hier sein kann, hat sie uns einen 3,5 Minuten aufgenommen, den können wir uns mal anhören. Vielleicht wissen wir danach mehr, was sie von Meier hält.
Ja, 6-2 gegen Köln. Was will man zu dem Spiel noch sagen, was noch nicht alle Leute gesagt haben? Otschipka, Sahnetag erwischt, Abraham hinten richtig geil. Die Lufthoheit gehabt, zumindest in der ersten Halbzeit, fast jeden Zweikampf gewonnen. Sogar Alexander Injowski hat auf rechts endlich mal eine gute Figur gemacht. Das sah aus, als hätten wir eine Lösung gehabt für die Seite. Aber an so einem Tag, ne, ich meine, da läuft es einfach in der ganzen Mannschaft. Für mich so ein bisschen das Stück Wehmut an dem Tag war Lukas Radetzky, das zweite Tor der Kölner. Also da sah er tatsächlich nicht gut aus. Also 10 Zentimeter weiter hinten gestanden und er hätte ihn locker gehabt. Das heißt locker, also er hätte ihn auf jeden Fall gehabt. Das wäre ein Gegentor, das hätten wir uns nicht fangen müssen. Ist vielleicht ein bisschen arrogant gewesen. Bei dem Spielstand vielleicht auch. Aber das hätte tatsächlich nicht sein müssen. Ja, dann hat natürlich mal wieder der tatsächliche Fußballgott gezeigt, dass Frauen keine Ahnung vom Fußball haben und hat Alex Meier 3 Tore schießen lassen. Das stehe ich natürlich mit meiner Anti-Meier-Partie heute auf relativ verlassenem, einsamen Posten. Klar, geile Sache. Kommt rein, 3 Minuten Spielzeit, macht ein Kopfballtor, das zweite Tor, was er gemacht hat mit links. Geile Sache, kannst da einfach nichts gegen sagen, musst du neidlos anerkennen. Hat er super gemacht. Wichtige 3 Tore gewesen. Die haben auch alle 3 zur richtigen Zeit nochmal stattgefunden. Also gerade die ersten beiden. Das dritte war ja dann eher ein bisschen Schönheitskorrektur, dass wir endlich mal ein positives Torverhältnis haben, was wir seit gefühlten 5 Jahren nicht mehr hatten. Aber ja, gut. Ansonsten, ich bin nach wie vor kein Freund vom Spielertyp Meier. Schleicht im Mittelfeld rum und trabt von vorne nach hinten wie Kaio in seinen besten Zeiten. Also klar, er steht, wenn es ums Tore schießen geht, da, wo es sein muss, aber er profitiert natürlich auch viel durch die beiden Arbeiter Seferovic Castanjos, die halt einfach einen Wahnsinnsanteil haben und Spieler auf sich binden, laufen von links nach rechts, die Positionen wechseln. Also da ist natürlich eine Menge Dynamik um ihn rum und davon profitiert er. Mir soll es doch unterm Strich am Ende des Tages recht sein, wenn wir da vorne die 2 fleißigen Bienchen Seferovic und Castanjos haben und die Königin Meier in der Mitte machen kann, was sie will. Hauptsache, der Ball ist am Ende im Tor. Ich finde es auch geil, dass Seferovic noch ein Tor gemacht hat. Das freut mich für ihn, dass er in so einem Spiel nicht torlos vom Platz gegangen ist. Hat einfach alles gepasst. Also die Geschichte vom Köln-Spiel hätte man nicht besser schreiben können. Natürlich, ich habe eine Kackwoche, weil mich natürlich jeder auf Meier anspricht und jeder jetzt wissen will, na Alex, Meier, hä? Hat das dir mal wieder gezeigt. Jo, so mehr ich auf ihn rumhack, umso besser wird er. Ich behalte es am besten mal bei. Vielleicht schafft das ja ein zweites Mal in diesem Jahr die Torschützenliste anzuführen.
Ja, so viel von Alex zum Spiel und zu Meier. Für mich waren da 2 Punkte drin, auf die ich nochmal eingehen würde. Einmal Seferovic hat sich für die Mannschaft schon ordentlich ins Zeug gelegt bei dem Köln-Spiel. Also was der unterwegs war und was der da die Bälle verteilt hat, ja. Umso mehr hat das natürlich verdient, dieses Tor da noch zu machen. Ja.
Auf jeden Fall, fand ich auch wichtig. Hat mich für ihn sehr gefreut. Weil wir haben es letzte Woche auch schon gesagt, dass er in Stuttgart schon so ein bisschen an der Seite runtergefallen ist, obwohl er genauso viele Scorerpunkte hatte wie Castanjos, weil er hat 4 Tore vorbereitet, glaube ich, und 2 selber gemacht, also hat auch 6 Scorerpunkte. Er ist auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Er ist von den 3 da vorne jetzt für mich immer noch, trotz den 3 Toren und trotz den 2 Toren von den anderen beiden, ist er für mich immer noch der Wichtigste. Allein diese geile Flanke von so einem Spieler, der so groß ist wie er, erwartet man das gar nicht unbedingt, dass er so eine geile Flanke auf, das war für mich das Tor des Abends, so eine geile Flanke auf Meier und der seine Innenseite so geil in die Luft stellt und dann den Innenpfosten. Traumhaft!
Ja, Seferovic ist immer noch der Mann, der alles kann. Und er hat das unglaubliche Potenzial. Es ist ein Spieler mit einem ungemeinen Wert, der die Mannschaft auch trägt. Man sieht es in seiner totalen Motivation, die er hat in diesem Spiel. Er war ja auch erpicht darauf, immer noch ein Tor zu erzielen. Hat auch gebrannt, als es dann geklappt hat, hat er dann auch förmlich, hast du seinen Schrei fast gespürt. Du merkst, es ist ein Spieler, der mit Leib und Seele gegenwärtig im Spiel der Eintracht vorhanden ist und dementsprechend seinen Mitmenschen auch gut tut. Für mich ebenfalls ein immens wichtiger Spieler. Und deswegen freut es mich auch, dass er das Tor geschossen hat. Ganz wichtig und nicht wegzudenken. Und aktuell stand jetzt, hat es bei dem Spiel mit diesen drei Menschen da vorne wirklich überaus gut geklappt.
Ja, können wir froh sein, dass Armin Fehr unseren Podcast
auf jeden hört. Fall.
Ja gut, wir müssen aber auch dazu sagen, dass bei Köln auch irgendwie alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte.
Das haben wir eben im Podcast auch schon gesagt, der Konkurrenzveranstaltung, auf die der Serene mit Sicherheit nachher noch verlinken wird, ja, wenn wir schon mal zu Gast sind. Und da haben wir auch gesagt, ich meine, es war halt ein unfassbar gebrauchter Tag, auch von den Kölnern, wo auch die beiden Außen einen sehr, sehr schlechten Tag hatte. Der Außen-Nationalspieler, Links-Nationalspieler, Jonas Hector, der keine wirklich gute Partie gemacht hat und viele andere auch. Ich glaube, der Einzige, der Normalform hatte, war Timo Horn. Aber ansonsten waren auch die beiden Innenverteidiger, das war Kraut und Rüben. Da hat einfach nichts gepasst. Offensiv sah das teilweise sogar noch akzeptabel aus. Wir dürfen nicht vergessen, dass Radetzky die eine oder andere gute Möglichkeit immer noch abgewehrt hat, bevor er dann das unnötige zweite Gegentor gefangen hat. Darüber, ich weiß nicht, ob wir darüber noch sprechen. Das war in der Tat, sah blöd aus, aber davor hat er einiger Male gut was gerettet.
Ja.
Und aber an sich waren dann Abseitssituationen, die zu unseren Gunsten gepfiffen wurden, durchaus zu Ungunsten von der Kölner. Und im Endeffekt ergibt sich dann so ein 6-2, wo auch der Sieg trotzdem nicht unverdient war. Gar keineswegs. Ob das jetzt ein 6-2 oder ein 4-1 oder ein 4-2 oder ein 4-3 gewesen wäre, unterm Strich bleiben die drei Punkte auch absolut verdient in Frankfurt. Und darauf wird es auch ankommen.
Ja, bleiben wir doch gerade mal bei dem
Zweiten. Wir dürfen uns von dem 6-2 nicht einlullen lassen.
Ja. Ich habe da eine ganz eigene These, aber dazu später mehr. Was sagt ihr denn zu dem zweiten Tor, was Radetzky da gefangen hat? Stand er da wirklich zu weit draußen?
Ja, es sah auf jeden Fall merkwürdig aus, irgendwie, wie der Ball. Gut, der Kopfball war auch komisch. Er hat den, glaube ich, gar nicht so richtig erwischt. Das war quasi indirekt so ein Kopfballhebermäßig. Aber wie der Marvin es schon sagt, wenn er da, oder die Alex hat es auch gesagt, glaube ich, wenn er da ein, zwei Schritte weiter hinten steht, pflückt er den ganz normal runter. Ist natürlich bei so ganz vielen Toren ein bisschen untergegangen und wie der Marvin schon gesagt hat, er hat uns auch das ein oder andere Mal wieder gerettet. Das darf man auch nicht vergessen bei so einem Spiel. Weil wir kennen alle unsere Eintracht. Selbst wenn es 3-1 steht, weiß man schon, dann kassiert die Eintracht plötzlich so ein Tor und dann, es ist nicht so wie bei anderen Mannschaften, wo du dann denkst, gut, ich springe jetzt nach Hause. Die Eintracht haben wir oft erlebt, kassiert dann auch schnell mal 2-3 Tore. Deswegen, ich bin froh, dass er da ist. Er war jetzt am Montag im Heimspiel, ist ein sympathischer Kerl. Er wird diese Strafraumbeherrschung, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter verbessern und vielleicht auch körperlich vielleicht noch ein bisschen zulegen. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich an ihm so ein bisschen als kleinen Nachteil empfinden würde. Aber wir können, glaube ich, hochzufrieden sein. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns von den 6-2 nicht einlullen lassen und denken, wir wären jetzt hier, Gott weiß, was für eine Übermannschaft, weil ihr beides schon angesprochen habt. Köln hat auch, glaube ich, echt einen Scheißtag erwischt. Ich weiß nicht, vielleicht, es gibt so Tage im Fußball, da waren echt eklatante Lücken. Ich glaube, es wurde jetzt schon oft gesagt in diversen Podcasts, dass Köln wahrscheinlich die Saison nicht mehr so oft 6 Tore kassieren wird. Wir werden auch leider nicht mehr so oft 6 Tore schießen und man soll es einfach genießen, mitnehmen, sich trotzdem weiter konzentrieren, nach Hamburg fahren, schauen, was man machen kann. Und was ich noch ganz kurz einwerfen will, wir dürfen einen Herren nicht vergessen, das ist Stefan Aigner. Er ist so ein bisschen an der Seite runtergefallen, weil eigentlich ist er der Verlierer des Tages irgendwie.
Ja, das habe ich auch getwittert. Da habe ich ja auch direkt nach dem Spiel habe ich ja auch geschrieben. Ist irgendwie skurril, denn der gute Aigner nichts gemacht hat, ja sonst auch immer ordentliche Partien abgeliefert. Und er muss jetzt taktisch bedingt auf die Bank ausweichen und hat jetzt eigentlich mehr oder weniger seinen Stammplatz verloren nach einem Spiel, wenn man es so dramatisch sehen will. Ist natürlich äußerst bitter, zeigt aber auch, dass wir eine ordentliche Konkurrenzsituation auf den vorderen Rängen haben und das kann der Eintracht ja im Endeffekt auch nur gut tun. Ich denke, dass Armin Fee, das werden wir in den nächsten Wochen nochmal erleben, durchaus variabel seine Aufstellung gestalten kann. Und da wird ein Eigner mit Sicherheit nochmal die eine oder andere Möglichkeit bekommen.
Ist halt die Frage, wie zufrieden er am Ende dann damit ist, dass er nicht von Beginn an ran muss. Aber wie du schon sagst, da haben wir halt mal eine Konkurrenzsituation, da müssen sie sich halt im Training auch einfach mal ordentlich reinhängen und dann wird sich ja zeigen, wer dann nachher auf dem Platz steht. Weil im Spielsystem sind wir, glaube ich, wirklich sehr variabel, dass wir da alle irgendwie mal unterbringen können, je nachdem, gegen welchen Gegner wir denn spielen, um mal bei der Frage von Herrn Fee zu bleiben.
Ja. Abgesehen davon brauchen wir eh nicht denken, dass alle Spieler der Eintracht jetzt über 34 beziehungsweise jetzt die restlichen Spieltage alle gesund bleiben. Ne? Da wird sich allein deswegen noch was verändern.
Genau, das ist das eine.
Und auch die Form nicht halten. Ja,
aber auch mal so Karten verteilen. Man bedenke, Stendera am Wochenende 35 Sekunden, dann war die gelbe Karte draußen, ja?
Gut, dass du das ansprichst. War ja ein selten dämlicher Move. Fand ich, war auch nicht unberechtigt. Die gelbe Karte war einfach saudämlich von ihm. Also das muss er tunlichst unterlassen, so sinnlos gelbe Karten zu ziehen. Es gibt immer mal die Notwendigkeit, dass du irgendjemand stoppen musst, um eine weitere Gefahr und um einer weiteren Gefahr entgegenzuwirken. Aber das war absolut unnötig.
Was für eine Gefahr hast du denn nach 35 Sekunden, außer dass vielleicht das Essen auf dem Herd anbrennt? Ja, da ist ja noch keine Gefahr da. Also das war unnötig wie sonst noch was.
Korrekt.
Ja, vielleicht letzter Satz zu diesem Spiel oder letzter Nachklang zu diesem Spiel ist natürlich, Meier kommt nach 5 Monaten wieder, schießt 3 Tore und wird natürlich jetzt gleich von sämtlichen Qualitätsmedien in die Nationalmannschaft geredet.
Schon wieder Nationalmannschaft,
Basti. Ja, natürlich.
Ja, es ist verfolgt, dass vielleicht sollten wir beide mal die Mannschaftspodcast aufnehmen, Marvin. Ja, überall, wo wir beide sind, wird über die Nationalmannschaft gesprochen. Ja, ich habe es vorhin im Podcast auch schon gesagt. Es ist natürlich lustig, dass genau, da ist so ein geiles Spiel und alles ist toll und alles. Ich habe mir wirklich am Wochenende alles angeschaut, was das Fernsehen hergegeben hat. Sky 90, Sky 1000, Sky 5000 und alles Mögliche. Und dann muss man dann solche Sachen lesen. Das ist dann schon wieder ein bisschen gut. Man kann, wenn man gewonnen hat, drüber hinwegsehen mit einem Lächeln. Aber es ist ein bisschen ärgerlich. Wir haben uns die letzten Wochen, habe ich oft schon über Olaf Thon gesprochen. Und jetzt hat sich Frank Mill hervorgetan mit so einem merkwürdigen Kommentar. Wir können fast eine Rubrik da draus machen, glaube ich. Der Populist der Woche. wo du einfach die unsinnigsten Aussagen sammeln kannst, die jede Woche gemacht werden. Weil er hat sinngemäß gesagt, jetzt hätte er es mal verdient, als hätte Meier in seinem Alter, mit seiner Spielanlage, noch eine Zukunft in der Nationalmannschaft. Egal wie gut er ist, egal ob wir ihn lieben, das muss man einfach realistisch sehen, dass das überhaupt nicht in Frage kommt. Außer vielleicht mal so ein geschenktes Spiel beim Freundschaftsspiel irgendwann mal. Und er hat als sein Argument hat er untermauert mit es wäre wenigstens mal ein Spieler in der Nationalmannschaft, der nicht tätowiert ist, weil die wären ja alle tätowiert. Und da habe ich mir gedacht, wer so tolle Argumente hat, der kriegt wahrscheinlich auch mal einen eigenen Podcast.
Das sind natürlich ganz klare Gründe, warum jemand überhaupt Fußball spielen sollte oder nicht spielen sollte.
Genau.
Ich fühle mich ernsthaft genervt dadurch. Ich mag.
Es ist wirklich so,
ja. Ich kann grundsätzlich den Ansatz im Entferntesten nachvollziehen, habe aber echte Bauchschmerzen damit, dass selbst vermeintliche ehemalige Fußballer und Fachmanngrößen darüber ernsthaft sprechen. Denn musst du denn jetzt auf jeden Hype-Train aufspringen? Musst du denn wirklich einen 32-Jährigen in die Nationalmannschaft reden und auch ihn jetzt erst erkennen? Wo ist das Problem? Er hat 3 Tore geschossen. Ja, aber er hat auch in der letzten Saison hat er auch die Torjägerkrone geholt. Und eigentlich hat er auch schon viel früher ordentlich Fußball gespielt. Wir hatten es jetzt auch schon in dem Podcast, den wir jetzt schon eben angesprochen hatten, haben wir es auch schon gehabt. Es gab Fenster von Alex Meyers Möglichkeiten in der Nationalmannschaft zu spielen. Das war die Reise mit der Mannschaft, Hashtag der Mannschaft in die USA, glaube ich 2013 war das, da gab es viele, die nicht antreten, wäre die Möglichkeit gewesen, ihn mitzunehmen, das wurde verpasst und seitdem ist der Deckel einfach endgültig auf, das muss man so akzeptieren, aber dass man immer noch ernsthaft darüber spricht, das zeigt für mich, dass es in der Medienlandschaft immer noch viel zu wenig Ernsthaftes zu berichten gibt, sonst wird man sich nicht die ganze Zeit mit so Themen aufhalten.
Ja, dann denke ich doch, ich erkläre mich bereit, wir führen ab jetzt die Rubrik ein, ohne das mit euch abgesprochen zu haben, es tut mir leid, der Populist der Woche, ich werde jetzt jede Woche ein unfassbar unsinniges Set Und wenn ich glaube, da reicht ein Wochenende, um ein ganzes Jahr zu füllen. Wie du es gesagt hast, es ist ja echt nervig, ey. So. Also ich habe auch, wie ich eben gesagt habe, mir alles angeschaut in meiner Eintracht-Euphorie. Und da saßen bei Sky 90 saßen tatsächlich Andreas Müller, Uffi Ettmeier und Didi Hamann, die eine Grütze erzählt haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Also das ist, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber Wahnsinn.
Ja, das ist peinlich. Ich glaube aber, dass die Menschen überhaupt kein Korrektiv mehr haben, weil denen irgendwie alles egal ist. Und der
Babbel... Dem wird auch nicht widersprochen. Nee. Also das ist ja, da sitzt ein Moderator, der widerspricht dir nicht. Und das Geile ist, Didi Hamann hat bei Sky 90 gesagt, er gibt Pep Guardiola auf einer Skala von 1 bis 10 als eine Bewertung, gibt er ihm eine 5. Was ja der Durchschnitt ist, was steht in der Zeitung? Was steht in der Zeitung? Didi Hamann gibt Guardiola Note 5. Also, was soll das? Was soll das? Und dann hat er gesagt, dass unwidersprochen können die so eine Scheiße erzählen. Da sitzt einer, Buffy Ettmeier, der hat irgendwelche Jugendspieler von Stuttgart, wollte er erwähnen, die er Zorniger vorschlagen wollte, wo er selber den Namen nicht mehr aussprechen konnte, beziehungsweise den Herrn Wasserzieher gefragt hat, wie die heißen. Und Mehmet Scholl kritisiert die Laptop-Trainer, der als Trainer überhaupt nichts gerissen hat. Das ist, wie du es gesagt hast, diese Woche konnte ich es noch leichter tragen wie in der Eintracht, aber wie du es vorhin gesagt hast, es ist stark nervig.
Ja, also das ist, aber das ist schon schlimm. Zeigt aber, dass die auch einfach irgendwie anscheinend einen Freifahrtschein haben. Uns muss es nicht kümmern, wir sind hier dafür da, adäquat einigermaßen Berichterstattung zu betreiben in unserem eigenen Populismus, aber wenigstens sollte der nicht total faktenlos sein. Ja?
Der ist wenigstens mit einem Augenzwinkern.
Genau. Naja, aber so ist es. Wie gesagt, Thema Nationalmannschaft, hoffe ich, ist jetzt ein für alle Mal abgehakt. Diese Diskussion sollte nicht wieder entfachen, aber ich meine, wenn Meier jetzt jedes Wochenende 3 Tore schießt, dann können wir auch nächste Woche nochmal drüber reden.
Ich packe das mal auf unseren Merkzettel und hole es bei Gelegenheit wieder raus. Ja, dann lasst uns doch mal gucken auf das kommende Spiel und ob Meier da die Chance hat, wieder 3 Tore zu schießen. Wir spielen gegen den HSV in Hamburg, die ja jetzt am Wochenende, täuscht mich nicht, was war es, Gladbach 3-0?
Mhm.
Vom Platz gefegt haben, mehr oder weniger. Naja. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so einfach wie gegen den FC.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe das Spiel gesehen. Die waren nicht so beeindruckend. Also 3-0 hört sich auch schlimm an. Gladbach hat, glaube ich, momentan viel mit sich selber zu tun. Haben dem HSV quasi das 1-0 geschenkt und dann haben die ähnlich davon profitiert wie wir in Köln. Wenn du dann mal das 1-0 hast, spielt sich das natürlich auch leichter. Aber bei allem Pessimismus, den ich hier immer wieder erwähne, kann ich mich nicht dem erwehren zu sagen, nachdem ich die beiden Mannschaften gesehen habe und wenn Fußball ganz normal läuft, klar kann immer was passieren, aber da gewinnt die Eintracht in Hamburg, weil Hamburg für mich noch nicht reif ist von ihrer Spielanlage. Und ich glaube, der FC Köln ist zum Beispiel, was das betrifft, viel weiter. Und der HSV ist da noch in so einer Findungsphase. Die haben, glaube ich, noch keine eingespielte Elf. Und wenn wir zu Hause 6-2 gegen diese Kölner gewinnen können, dann sollten wir auf jeden Fall mal einen Punkt mitnehmen können in Hamburg. Weil ich fand die überhaupt nicht beeindruckend. Und die haben seit Jahren, ich war jetzt sehr oft in Hamburg, ich habe oft spielen sehen, die haben seit Jahren Probleme, ein Spiel aufzubauen und probieren es trotzdem zu Hause, auch getragen von diesem Publikum, probieren es trotzdem immer wieder und ich glaube, das kann unsere Chance sein, weil wir vorne ziemlich viel Schnelligkeit haben, wie wir es gesehen haben. Wir haben 3 Leute, einer, der alles in Grund und Boden rennt mit Seferovic und 2, wenn sie denn spielen, 2, die eiskalt sind. Die Eintracht hat momentan, das muss man auch mal sagen, eine Chancenverwertung von 60%. Das ist ja schon abnormal. Und wenn die Eintracht das einigermaßen auf den Platz kriegt, ja, ich traue mich fast gar nicht zu sagen und ich habe auch eigentlich 2-2 getippt, aber ich glaube, die Eintracht gewinnt in Hamburg. So weit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster.
Ja, glaubt ihr denn aufstellungsmäßig? Also Zambrano wird ja wohl noch nicht fit sein, so wie sie das jetzt
der ist scheinbar doch schlimmer,
angedeutet hat. Meier hat ja jetzt gezeigt, dass er relativ fit ist und auch wahrscheinlich auch nahezu 90 Minuten wieder gehen kann.
Eigentlich muss man sagen, Fee hat sich jetzt so sein Problem selber gemacht, weil keiner hätte ja unbedingt damit gerechnet, dass Meier jetzt unbedingt schon die ersten Spiele direkt macht. Aber jetzt, wenn man ehrlich ist, muss er sich was ausdenken, weil von den 3 da vorne kann er eigentlich keinen rausnehmen. Also das kannst du ja keinem erklären, von den 3 da vorne, außer mit taktischen Zwängen vielleicht bei Meier. Aber du kannst Castaños kannst du es nicht verkaufen.
Nee.
du kannst Seferovic sowieso nicht verkaufen als allerletztem. Den Meier kannst du vielleicht sagen, gut, du bist doch nicht ganz fit und wir spielen jetzt am Mittwoch gleich wieder auf Schalke, da müssen wir dich ein bisschen schonen hin und her und kannst vielleicht Meier mit Aigner ersetzen, um da ein bisschen Stabilität reinzukriegen. Aber eigentlich, wenn ich jetzt Armin Fee wäre, was ich Gott sei Dank für die Eintracht nicht bin, aber ich würde wieder alle drei stellen und gucken, ich würde eigentlich mit derselben Aufstellung spielen, weil du kannst so eine Raute, von der ich eigentlich kein großer Fan bin, kannst du ja auch defensiv interpretieren und dann kannst du ja mit Stendera so ein bisschen als Achter spielen, hast mit Hasebe und Reinhardt zwei Sechser, die ein bisschen absichern, hast dann quasi so ein kleines Dreieck im Mittelfeld und vorne die drei, so ein bisschen Barcelona-Style mit so ein kleines, wie heißt das, ein Dreieck einfach im Mittelfeld des Stendera.
Magische quasi Dreieck, das war aber was anderes.
Zwei magische Dreiecke, ja. Genau, wollte ich gerade sagen, du kannst Dreiecke aufbauen. Es ist gut, dass du mir die Hilfestellung gegeben hast. Weil du kannst ein Dreieck im Mittelfeld machen, wo quasi Reinhardt und Hasebe auf der Geraden unter sind und die Spitze ist Stendera. Und das Gleiche kannst du vorne auch machen mit unserem neuen magischen Dreieck. Und wenn du so ein 4-3-3 spielst und Stendera sagst hier, mach ein bisschen mit in der Rückwärtsbewegung, was er in den letzten Monaten und Jahren, letzten Jahr auch gut gelernt hat. Also früher hätte ich ein bisschen mehr Bauchschmerzen gehabt, wenn Stendera ein Sechser gewesen wäre. Auch gut gelernt, was im heutigen Fußball sehr wichtig ist. Heutzutage muss ja jeder gegen den Ball arbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass wir so ein 4-3-3 in Hamburg spielen.
Ich gehe davon aus, dass es überhaupt keine Veränderungen gibt. Ähnlich wie der Basti. Und halte es für absolut nicht sachdienlich, in der Offensivbewegung, also beziehungsweise im Offensivbereich irgendwie Veränderungen vorzunehmen. Ich gehe eher davon aus, dass gegen den nächsten Gegner Schalke eine Rausrotation gibt im Sturmbereich, dass Aigner spätestens da wieder reinrückt, weil du da das Spielsystem anders gestalten musst, aber gegen HSV genauso weitermachen wie gegen den vergangenen Gegner aus Köln und dann sehen, wie das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, wird zur Halbzeit irgendwas gemacht. Aber an sich gehe ich davon aus, dass es keinen Grund gibt, hier großartige Änderungen vorzunehmen. Und jetzt im Hinblick auf das vergangene Spiel muss ich auch noch sagen, hat man kaum gemerkt, dass ein Zambrano gefehlt hat. Ich meine, natürlich haben wir zwei Gegentore kassiert. Vielleicht geht auch eins latent so auf die Kappe davon. Aber im Endeffekt muss ich sagen, es ist kaum aufgefallen, dass mit Zambrano ja einer der Führungstypen in der Abwehr gefehlt hat. Spricht auch für Russ und Abraham.
Ja, sehe ich auch so. Ja.
Die schienen in der Kombination dann doch in dem Fall zumindest da sehr sicher unterwegs zu sein, was mir eigentlich auch sehr gut gefallen hat, ja.
Muss man sagen, im Endeffekt ist es ähnlich, was wir vorne haben, wenn wir über Aigner als Härtefall reden, haben wir das auch in Abwehr jetzt und das ist ja eigentlich geil, also dass du wirklich nicht mehr Angst haben musst, wenn sich einer verletzt, dass dann irgendwie irgendwas Schlimmes passiert, sondern die Eintracht, und das muss man Hübner auch mal sagen, dass er echt guten Job gemacht hat. Alle Einkäufe scheinen bis jetzt, Stand vierter Spieltag, scheinen echt gut zu sein und dadurch haben wir auch eine Breite in den Kader gekriegt. Ich habe gehört, Katletz war sogar kurz davor eingewechselt zu werden, weil er die letzten zwei Wochen sehr geil trainiert haben soll. Der ist sogar noch gekommen, genau. Und wenn Armin Fee ist, glaube ich, ein Trainer, der kann sowas, glaube ich, sehr gut moderieren. Also ich glaube, Armin Fee mit seinem verschmitzten Lächeln und sonst irgendwas und wenn er die Spieler einigermaßen bei Laune halten kann, dann kann es echt eine geile Saison werden, weil wir auch, wie ihr es schon gesagt habt, wir können auch Verletzungen auffangen, Formschwächen und oder Gelbsperren. Und das hatten wir in der Vergangenheit nicht so. Und wenn wir jetzt überlegen, wir haben vorne Seferovic, Meier und Castaños. Das sind drei Stürmer, die sind besser als die Stürmer von Hannover, Stuttgart und Hamburg zusammen. Also jetzt mal, ohne zu übertreiben. Und dann haben wir in der Abwehr auch die Auswahl, Abraham und Zambrano, von mir aus noch Russ. Das defensive Mittelfeld, Reinhardt, auch sehr gut hier angekommen. Hasebe hat scheinbar im Mittelfeld auch wieder ein bisschen mehr seine Sicherheit gefunden. Ich hoffe, dass dieses Experiment jetzt beendet ist mit Rechtsverteidiger. Wie wir es letzte Woche auch schon irgendwie gesagt haben, hat das der Eintracht auch ein bisschen mehr Stabilität gegeben und ein bisschen mehr Drive, dass Iniowski jetzt einfach mal da gezockt hat, hat sogar ein Tor vorbereitet. Ist natürlich nicht die Ideallösung, aber dafür, dass wir im Sommer jetzt nichts mehr gemacht haben, ist ja unter den Umständen trotzdem jetzt für mich die Ideallösung.
Auch ich möchte noch einmal kurz auf das Spiel zurückkommen, um nochmal zu bestätigen, was Frau Alex doch für einen grandiosen Fußballsachverstand hat. Es wurde eingewechselt, Johannes Flum. Alex kommentierte das mit: Wer will denn den Flum? Wer hat nochmal die Flanke für den Meier gemacht für das dritte Tor?
Ja, der gute Herr Flum. Und ich glaube, die Alex sagt genau das, was dann nicht passieren wird, beziehungsweise andersrum. Sie weiß mit Zielsicherheit genau nicht, was passiert. Und genau das ist dann für die Eintracht immer ganz gut. Ja, also vielleicht so umgekehrte Psychologie, um es mal so zu sagen. Ja? Also die Alex kann gerne auf weitere Spieler schimpfen, wenn sie dann so eine Leistung zeigen.
Und genau diese These haben wir am Samstag auch aufgestellt. Mit der einfachen Begründung, Alex hat Kayo immer über den Klee gelobt und er hat bei uns nichts gerissen und auf Meier schimpft sie wie ein Rohrspatz und er schießt eine Bude nach der anderen. Von daher möge sie ständig über alle und jeden schimpfen, es kann nur gut für uns sein.
Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, für Flum ist es ja so, dass es mich persönlich sehr freut. Das ist ein Erfolgserlebnis, das ist wichtig, dass er auch zeigt, oder auch zeigen konnte, Teil der Mannschaft zu sein mit einem Assist, was auch wunderschön gemacht war. Spielte sich auch wieder ins Gedächtnis vieler Eintracht-Fans und mit Sicherheit auch von Fee, der ja scheinbar relativ gutes Verhältnis zu ihm hat. Das freut mich persönlich, denn als Backup scheint Flum immer noch eine ordentliche Variante zu sein.
Ja, sehe ich auch, so ein sympathischer Kerl, der sich, glaube ich, auch mehr ausgerechnet hätte unter Armin Fee jetzt, weil er gedacht hat, gut, der verlängert jetzt oder bleibt jetzt doch, nachdem er bei Thomas Schaaf völlig weg war, ist als Backup ein sympathischer Kerl, der nie Stunk gemacht hat, das muss man auch mal sagen. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Das wird ganz oft unterschätzt, dass die Leute, die auf der Bank sitzen, mindestens genauso viel zum Erfolg beitragen, die Stammspieler, indem sie einfach die Stimmung auch gut halten. Das hast du bei der, okay, ich erwähne es jetzt lieber nicht. Das hast du bei gewissen Turnieren, die 2 Jahre vor gewissen anderen Turnieren waren, gesehen, was für einen Unterschied es machen kann.
So.
Lass ich jetzt kryptisch im Raum stehen, ob das, was das heißt.
Das ist jetzt nicht so schwer herauszukriegen, was damit gemeint war, aber gut.
Genau, naja. Also wie gesagt, Alex kann ruhig weiter nicht recht haben.
Absolut in Ordnung. Umso öfter sie Unrecht hat, umso mehr Tore und Punkte gibt es für uns. Ja, was schätzt ihr denn? Wie geht das Spiel aus? Basti hat ja schon vorauseilenderweise seinen Tipp hier in dieses Dokument reingeschrieben, was jetzt alle nicht sehen, deswegen muss er es jetzt nochmal sagen.
Ja, ich habe ja vorhin ein bisschen anders gesprochen, dass ich denke, dass sie da gewinnen, aber mein Tipp ist 2-2.
Ja, es ist so schwer, immer diese Tipps. Ich weiß ja nicht, ich lag ja im Podcast, hier im Eintracht-Podcast, grandios falsch, weil ich ja eigentlich auf Niederlage getippt habe. Hatte mich aber am Freitag dann noch hinreißen lassen bei fc.com. 3-2 für die Eintracht zu tippen, weil man soll ja nicht gegen seine Mannschaft tippen. Es ist schwer. Ich glaube aber, dass vielleicht dieses Unentschieden, was der Basti eben so postuliert hat, gar nicht so verkehrt ist. Deswegen, naja, sagen wir mal 3-3. Wieder viele Tore.
Sehr gut.
Ich sage auch halbwegs viele Tore, bin aber etwas optimistischer und sage, wir gewinnen 3-1.
Dann hoffen wir mal, du hast am Dings am besten getippt. Du hast, glaube ich, 3-0 bei Köln im Spiel getippt, gell?
Ich weiß es nicht mehr.
Ach, ich glaube, du warst der Einzige, der auf die Eintracht getippt hat. Und nee, beziehungsweise ich habe 2-1 getippt, 3-0 getippt. Wenn wir das jetzt mathematisch ausrechnen, du hast 3-0 getippt, wir haben mit 4 Toren Unterschied gewonnen, jetzt tippst du 3-1. Das heißt, wir gewinnen mit 3 Toren Unterschied in Hamburg, ich jetzt schon ausgerechnet.
Hervorragend.
Ja, dann. Sehr gut.
Genau, dann kannst du auch schon mal gleich meinen Tipp für das Hertha-Spiel rechnen. Das letzte Heimspiel vor diesem Köln-Spiel, bei dem ich war, war das Spiel gegen Werder Bremen im letzten Jahr. Da haben wir 5-2 gewonnen.
Oh, das war ein geiles Ding
auch. Jetzt haben wir gegen Köln gespielt, ich war im Stadion. Wir haben 6-2 gewonnen. Ich bin das nächste Mal gegen die Hertha im Stadion. Da kann dann jeder sich relativ einfach ausrechnen, was mein Tipp sein wird.
Also, liebe Leute, rennt mit dem Tippschein jetzt zur nächsten...
Handicap.
Ja, genau, genau. Rennt hin und gebt euer ganzes Geld aus und dann verklagt den René.
Hervorragend. Geld nehme ich dann aus der Podcast-Kasse und finanziere das dann damit. Gut, lasst uns mit Blick auf die Uhr, weil wir sind ja alle nicht mehr so jung und der Tag ist schon weit vorangeschritten, zu den nächsten Punkten kommen. Der Herr Basti hat Linktipps gesammelt. Den einen hatten wir gerade eben schon angesprochen mit dem Thema Eigner der Verlierer. Da gab es, glaube ich, einen ganz guten Bericht dazu in der FR.
Ja, muss man ihn auch mal loben. Genau, aus der Rundschau ist der Artikel, da muss man ihn auch mal loben. Weil er auch selbstkritisch gesagt hat, dass er in den ersten drei Spielen jetzt nicht unbedingt seine allerbesten Leistungen gezeigt hat. Und das ist ja auch immer ganz gut, wenn ein Spieler nicht nur anfängt, die Schuld bei anderen zu suchen und zu sagen, der Trainer ist schuld und alle sind scheiße und ich fange jetzt an zu schmollen und die Stimmung in der Mannschaft wird scheiße, sondern er hat ein bisschen selbstkritisch gesagt, dass er nicht so gut in die Spiele gekommen ist, natürlich trotzdem enttäuscht war. Und Armin Fee hat auch gesagt, dass es eigentlich keinen Grund gab, ihn rauszunehmen, aber er systembedingt irgendwas machen wollte. Und ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, man kann diese zwei Jungs vorne nicht rausnehmen. Es gibt keinen Grund, du kannst es nicht verkaufen und mit Vernunft oder sonst irgendwas. Und mal gucken. Ich bin froh, dass Aigner trotzdem noch da ist. Er wird, wir haben jetzt unsere englische Woche haben wir jetzt und da, ich denke auch, dass Aigner, je nachdem wie das Spiel in Hamburg läuft, natürlich, wenn wir da wieder 6-2 gibt, dann wird er wieder nichts ändern. Aber ich glaube, dass er auf Schalke wieder seine Chance bekommen wird oder vielleicht auch im Spielverlauf in Hamburg schon. Und von daher sollten wir es alle genießen und ich glaube, der Aigner hat sich auch über 6-2 gefreut.
Also so schätze ich ihn charaktermäßig zumindest ein, dass er sich da auch drüber gefreut hat und der jetzt einfach das zur Motivation nehmen wird, noch mehr Gas zu geben, um dann, wie ihr schon beide gesagt habt, wahrscheinlich gegen Schalke dann doch irgendwie wieder so ein bisschen mehr Chancen zu bekommen.
Für mich ist es durchaus gut, wenn er unzufrieden ist, denn das ist ein Spieler, der auch dieses Gefühl braucht, um auch wieder an die Leistungsgrenze heranzukommen. Ich erinnere an einige Partien in der vergangenen Saison, gerade einer ist mir in Erinnerung geblieben, wo er ausgewechselt wurde, weil er für sein Dafürhalten nicht gut genug gespielt hat und hat dann, keiner wusste genau, was Sache war, weil ich glaube, die Eintracht hat sogar geführt und er hat dann wutentbrannt irgendwas weggeworfen, also war stinkesauer, dass er ausgewechselt wird, weil er halt nicht für sich seinem eigenen Qualitätsanspruch nicht genügt hat. Und das zeigt mir ja, dass er ein astreiner Profifußball ist. Und so Leute brauchst du auch in dem Kader, die pushen dann auch die Gegner, die Mitspieler. Und das kommt gut.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, der zweite Link-Tipp ist, glaube ich, ebenfalls von dir, Basti, oder?
Welcher ist es?
Europa auf dem Schirm hast du es genannt.
Genau, das war so ein bisschen, was wir letzte Woche besprochen haben oder was wir so gesagt haben, auch in der Saisonvorschau schon. Und ich habe es im Rasenfunk, glaube ich, jetzt, ich war am Sonntag im Rasenfunk zu Gast und habe auch ein bisschen über den Eintracht gesprochen. Da habe ich es auch schon so ein bisschen angerissen.
Und gesungen?
Und gesungen, ja, das wollte ich jetzt eigentlich verschweigen. Und auf jeden Fall hat die Frankfurter Rundschau so ein bisschen angerissen, wie die Eintracht das so angehen kann. Und dass hier in Frankfurt auch so ein bisschen schon unterschwellig vom Europapokal geträumt wird, weil wir da schöne Erlebnisse hatten mit 12.000 Leuten in Bordeaux und dass aber genau das eintreten muss, was ich gesagt habe, dass das nicht an unserer Stärke liegt, weil wir so geil sind und 6-2 gegen Köln gewinnen, sondern weil die Bundesliga allgemein irgendwie so das breite Mittelfeld ist, alle, sie sind alle noch so ein bisschen in der Findungsphase und wir hätten Glück und ein bisschen mehr Drive letztes Jahr das schon ähnlich wie Augsburg oder Schalke machen können mit einer durchschnittlichen Rückrunde zum Beispiel dann doch noch in den Europapokal zu kommen. Und wenn diese Saison die anderen Vereine sich ähnlich schwer tun wie es letztes Jahr, dann denke ich, weil wir auch zwei ähnlich schwache Aufsteiger haben mit Darmstadt und Ingolstadt, im Anführungszeichen schwach, jetzt bis jetzt sind sie ja noch ganz gut, denke ich, dass die Eintracht eine Chance hat, auf jeden Fall Siebter zu werden, was ja dann unter gewissen Umständen wieder reichen könnte. Und das wäre natürlich ein Traum. Ich will jetzt nicht hoffen, aber das wird so ein bisschen angerissen, dass das nicht nur mein Traum ist, sondern dass auch die Verantwortlichen da teilweise so mit einem Auge drauf schielen. Mhm. Und ich finde, es wird da ganz gut beschrieben. Es ist ein bisschen längerer Artikel. Und habe ich gedacht, nachdem wir das so ein bisschen besprochen hatten, auch hier im Podcast, ich habe irgendwie, jetzt hatte ich so gelesen, weil der Marvin und ich hatten drüber gesprochen, wir haben alle drüber gesprochen und jetzt, ich glaube, der Herr Durstewitz hat das einfach abgeschrieben.
Ja, mit Sicherheit. Gehe ich auch fast von aus.
Dass die abschreiben?
Ja, zeitlich passt es. Also zeitlich passt es ganz gut eigentlich.
Ja, man weiß es nicht. Und, ja, das und selbst Scherz. Ja. Und selbst wenn, liebe Grüße, alles cool. Nein, Spaß. Aber ja, das ist natürlich die Möglichkeit, die rein theoretische Möglichkeit besteht natürlich schon, dass du die Eintracht am Ende des 34. Spieltags doch auf einen überraschend positiven Platz siehst. Ausgeschlossen ist es nicht und dabei wird es ganz wichtig sein, jetzt den Drive halt wirklich mitzunehmen, frühzeitig viele Punkte zu sammeln und dann, wenn es mal nicht mehr ganz so knackig läuft, wenn die ganzen Top-Mannschaften sich eingespielt haben, auf ein dementsprechendes Polster zu blicken zu können und dann auch weiter den Traum voranzutreiben. Also ich denke, es ist ja auch im Umfeld der Eintracht durchaus ein ausgegebenes Ziel, nach Europa zu kommen. Ob das in dieser Saison reicht, wird man sehen, aber die Chance ist da und gerade offensiv hast du alle Qualitäten und das muss ich wirklich mal sagen. Du hast mit Seferovic, Castaños und Meier, wenn alle ihr Leistungsniveau halten können, da eine Qualität, die du bei kaum einem anderen mittelmäßigen Bundesliga-Verein findest. Also da gehen mal die ersten drei, vier weg, aber die gibt's nicht bei Bremen, die gibt's nicht bei der Hertha, Köln, Ingolstadt, Mainz, Darmstadt, auch nicht wirklich beim HSV. Bei Leverkusen würde ich auch darüber streiten, wobei da vielleicht noch am ehesten, aber Augsburg, ja, Hoffenheim auch, aber das müssen die erstmal sehen. Aber ansonsten Hannover und Stuttgart auch nicht. Also da ist, was da in der Offensive, das Potenzial muss nur genutzt werden. Und zudem, wie der Basti vorhin schon gemeint hat, die Lücke rechts darf halt auch nicht mehr aufreißen.
Ja, ich finde es eigentlich ganz sympathisch, dass so ein bisschen, weil wir hatten es ja immer eigentlich das Gegenteilige, dass der Bruchhagen ein bisschen gebremst hat. Was ja auch ganz gut ist, um die Leute ein bisschen auf dem Boden zu halten, aber so ein bisschen Euphorie soll schon erlaubt sein. Und die haben ja auch jetzt nicht gesagt, dass wir hier die geile Eintracht sind, sondern ich finde es gut, dass die Eintracht das aber diesmal auf dem Schirm hat, weil letztes Jahr hatte ich nämlich das Gefühl, hatten sie es nicht. Wir sagen ja nicht, dass die Eintracht echt, wie gesagt, so gut ist, sondern dass wenn dann schwächeln, die mehr Möglichkeiten haben als wir, die mehr Geld haben als wir, wenn die wirklich nochmal schwächeln, was in den letzten Jahren echt eklatant teilweise war bei vielen Mannschaften, dass die wir dieses Mal dann einfach da sind, die Chance ausnutzen und dann wäre es auch eine geile Sache. Dann können wir irgendwann einen Podcast aus Kasachstan senden.
Ja, dann würden wir auch live aufnehmen, auch wieder.
Ja, wär mal eine ordentliche Dienstreise. Mir ist noch ein Thema, ich glaube, gestern über den Weg gelaufen, was ich jetzt noch nicht eingetragen habe, aber was ich jetzt gerade eben noch nachgeholt habe. Die Alex hatte es am Samstag nach dem Spiel schon mal kurz angesprochen, Überlegungen, das Stadion in Frankfurt vielleicht auszubauen, kapazitätsmäßig. Hintergrund dessen ist, dass die Stadt Frankfurt sich unter anderem, oder nein, andersrum, dass der DFB sich für die EM 2024 beworben hat und wir für die Auflagen der UEFA zu wenig Sitzplätze haben. Und man deswegen überlegt, generell einfach die Kapazität des Stadions zu erweitern, was wahrscheinlich auch einfach so noch ein paar Baumaßnahmen logischerweise mit sich bringt und man im Zuge dessen auch überlegt, irgendwie die Stehplätze auszuweiten. Ich mag mir jetzt nicht so richtig vorstellen, was das dann am Ende für unsere Stadionmiete zu bedeuten hat, weil die wird dadurch wahrscheinlich auch nicht günstiger, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ja, vielleicht mag jeder, der da eine Meinung dazu hat, das einfach mal in die Kommentare hier zur Folge 193 zu schreiben. Mich würde nämlich mal interessieren, wieso eure Meinung da draußen zu dem Thema ist. Müssen wir da unbedingt hinterherrennen oder reicht es nicht auch einfach so, wie wir es jetzt haben und genießen wir das doch, wenn es voll ist?
Ja.
Ja, nächste.
Ich glaube, du hast dich, ja.
Bitte?
Nee, ich glaube, du hast den Haupt. Das Hauptproblem hast du schon angesprochen. Eigentlich wäre es ja cool, wenn wir ein bisschen mehr Stehplätze hätten und ein größeres Stadion. Das ist dann manchmal ganz cool. Aber wie du es gesagt hast, dann das gehört dann wieder der Stadt. Dann kommen die am Ende noch auf die Idee, die Miete zu erhöhen. Also,
ja, dann kannst du davon ausgehen. Also wenn die da 10.000 mehr irgendwie reinlassen und da irgendwie Baumaßnahmen für ein paar Millionen irgendwie
machen. Ja, aber ich denke, die Eintracht sollte mal ein bisschen mehr Druck auch ausüben, weil im Endeffekt dieses Stadion geht komplett pleite, wenn die Eintracht da nicht spielt. Und wenn wir sagen...
Ja, ist das denn nicht sogar die Alternativlösung, dass immer gesagt wurde von Seiten der Eintracht, wir müssen die Stadionmiete erhöhen, nicht erniedrigen, wir müssen sehen, dass wir einen besseren Vertrag bekommen, dass wir nicht mehr diesen Wettbewerbsnachteil haben und dass man jetzt vielleicht überlegt und sagt, wir machen es einfach andersrum, wir erhöhen einfach das Stadion, haben dadurch eine andere Auslastung, bekommen dadurch mehr Geld und dann kann vielleicht die Miete sogar bleiben. Also wisst ihr, was ich meine? Einfach umgedreht gedacht, ne? Und von dieser Warte aus ist es durchaus eine diskutable Aktion, aber ich weiß halt nicht, wie das laufen soll, ob dann dafür auch das Dach abgebaut wird und wieder was Neues draufgesetzt, wie das alles technisch laufen soll. Grundsätzlich könnte ich mich mit der Idee aber allerdings anfreunden, weil es einfach so ist, jeder weiß, wie schnell die Dauerkarten bei der Eintracht momentan weg sind vor der Saison. Wenn es da mehr Kapazitäten geben würde, würden die mit Sicherheit auch ausgeschöpft.
Ja, also ich glaube schon, dass wir eher auch zu den Vereinen gehören, die es eben auch schaffen würden, irgendwie ein Stadion mit 60.000 Menschen oft genug voll zu kriegen, nicht wie andere Vereine, die halbe Kapazitäten haben und da immer gucken müssen, dass sie irgendwie mehr als 50% voll kriegen. Also ich glaube, da haben wir schon die Chancen. Finde ich jetzt auch keine so schlechte Überlegung, habe ich so in dem Sinne ehrlich gesagt auch noch nicht drüber nachgedacht, aber könnte natürlich auch eine Lösung zu sein, dass man einfach unterm Strich dann für den Platz, den man zur Verfügung hat, dadurch natürlich auch weniger bezahlt und über die Einnahmen sich das dann irgendwie wieder ausgleicht. Könnte auf jeden Fall eine spannende Diskussion werden an dem Thema.
Ich denke, die Eintracht hat da auch noch Potenzial, weil Herr Hellmann hat, glaube ich, auch gesagt, dass die Eintracht dann eine ähnliche Stehtribüne machen will wie Dortmund, also mit 18.000 Stehplätzen. Mhm. Weil ich glaube zum Beispiel, wenn es jetzt mit 45.000 Zuschauern manchmal, ist es ja auch nicht ausverkauft. Da hat man vielleicht dann die Angst, dass es dann so ein bisschen weniger wirkt in einem großen Stadion. Ich denke aber, dass wenn man dann mehr Stehplätze hat, wie der Marvin es gesagt hat, können wir mehr Dauerkarten verkaufen. Die Leute kommen dann auch immer, weil es gibt tausend, ich kenne so viele Leute, die gerne eine Stehplatzdauerkarte hätten. Die haben die Leute ja schon alle seit 10 Jahren und so. Und ich übrigens auch. Und die gibt man ja auch nicht mehr ab. Und ich glaube, dass die Dauerkarten, wenn irgendwie, keine Ahnung, 8.000 zusätzliche Dauerkarten entstehen würden, die wären ratzfatz, wären die weg, wären auch immer da. Weil die Leute, die jungen Leute, die nicht so viel Geld haben und die keine Stehplatzdauerkarte haben, die kommen halt dann zu so einem Spiel, wo 45.000 Zuschauer nur da sind, kommen die nicht, aber nicht, weil die keinen Bock haben, sondern weil die keinen Bock haben, 40 Euro für eine Sitzplatzkarte zu kaufen.
Ja, das stimmt.
Und ich denke dann auch, würde sich unser Zuschauerschnitt auf jeden Fall auf, keine Ahnung, 57.000 auf jeden Fall erhöhen.
Ja, ist auch ein Argument, was in dem Artikel genannt worden ist, eben genau den Menschen da auch das zu ermöglichen, finde ich an sich auch eine gute Idee. Schreibt doch einfach mal eure Meinung in die Kommentare und vielleicht haben wir in einer der nächsten beiden Folgen noch ein bisschen Luft und können nochmal das Feedback, was da reingekommen ist, nochmal so ein Stück weit zusammenfassen. Ja, nächste Rubrik, Empfehlungen. Basti hat wieder einen Buchtipp für uns und hat auch wieder was aus der Spielekiste ausgegraben, wo ich so ein bisschen eine kontroverse Meinung habe, aber fangen wir doch vielleicht erstmal mit dem Buchtipp an.
Ja, mein Buchtipp, den kann ich gut verbinden und Marvin, es tut mir sehr, sehr leid. Der Buchtipp ist von Raphael Honigstein, der heißt Das Reboot und da geht es leider um die Nationalmannschaft. Das war nicht geplant so. Ja. Aber es ist das, nachdem ich das andere Buch, was ich letztens vorgestellt habe, beendet habe, habe ich jetzt dieses Buch angefangen und bin jetzt fast durch damit. Es ist auf Englisch zwar, ist von Raphael Honigstein, ist ein deutscher Journalist, ein englischer, der in England über die Bundesliga berichtet, glaube ich, über allgemein deutschen Fußball. Und es ist sehr hintergründig und er beschreibt quasi den Weg von Ende der 90er, Anfang 2000er, wie die Entwicklung des deutschen Fußballs bis zum WM-Titel quasi. Und da sind viele interessante Hintergrundinformationen drin, wie das alles gemacht wurde und als Deutschland damals so abgekackt ist, bis zu dem heutigen Status, dass wir so Spieler wie Mario Götze dann rausgebracht haben und so. Kann ich, wer sich einigermaßen für Entwicklungen im Fußball interessiert, muss nicht mal Nationalmannschaftsfan sein, weil ich bin auch kein großer Fan der Nationalmannschaft und ich fand es trotzdem sehr interessant, was so hintergründig mit vielen Insider-Informationen gespickt ist. Kann ich Leuten, die des Englischen auch im Lesen mächtig sind, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Und zu dem Buch von Honigstein passt auch mein Artikel in der Link-App vom Guardian. Da wird über Alex Meyer als Mr. Extraordinary geschrieben und da sieht man, dass die Eintracht endlich auch mal nicht nur überregionale, sondern auch internationale Aufmerksamkeit genießt.
Hm. Hervorragend. Packen wir mit zu den Linktipps in die Shownotes zur Folge 193. Und das andere war was zum Zocken. Bro Evolution Soccer 2016. Kommt das nicht die Woche schon raus? War das nicht so?
Das kommt am Donnerstag jetzt raus. Ich habe jetzt, ich habe mich dann so ein bisschen hier als Empfehler präsentiert in den letzten Wochen und habe gedacht, wenn wir Bücher schon empfehlen und Artikel und alles und Podcasts, dann können wir auch mal ein Fußballspiel empfehlen. Und ich freue mich wie Bolle auf Donnerstag, wenn das neue Pro Evolution 2016 rauskommt. Ich bin ein sehr großer Fan der Pro Evolution Reihe, weil für mich da die Spielphysik, das Spiel an sich besser dargestellt ist als FIFA. Und wollte das dem einen oder anderen, ich habe auch schon den einen oder anderen positiven Tweet dazu bekommen, wollte das eigentlich hier nur noch mal empfehlen, dass die Leute, die noch unentschlossen sind, weil ich habe jetzt beide Demos gezockt, FIFA und Pro Evolution, Und es könnte sein, dass hier was andeutet, dass Pro Evolution 2016 wahrscheinlich, und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern von vielen Game-Zeitschriften, es deutet sich an, dass da das beste Fußballspiel aller Zeiten rauskommt.
Ich bin da ein bisschen gegenteiliger Meinung. Ich freue mich eher auf den Donnerstag in der nächsten Woche, weil da kommt FIFA 16 und ich habe auch beide Demos angezockt und ich komme mit Pro Evolution Soccer irgendwie nicht so ganz zurecht, aber da darf halt auch jeder seinen eigenen Geschmack haben.
Ist eine Glaubensfrage, glaube ich.
Genau.
Und ich freue mich auf Samstag, weil es der einzige Tag, an dem ich überhaupt mal ein bisschen frei habe und habe das Gefühl, dass ihr viel zu viel Zeit habt, ja? Dass ihr so eine Scheiße hier spielen könnt. Ja, war mir ein bisschen wütend. Ja, aber okay, ja, anscheinend muss ich auch mal Familienvater werden wie der René, damit ich mal genug Zeit habe, mich wieder von den Fernseher zu hängen und ein bisschen zu zocken. Alles gut, alles okay. Aber ich merke, ich setze die Prioritäten falsch.
Ja? Genau, das ist halt einfach. Man kann halt auch sonntags morgens um 5 irgendwas anderes machen. Als lernen oder so, Herr Marvin.
Okay. Nun gut.
Nun gut.
Ich werde es kritisch beäugen.
Genau, dann die obligatorischen Podcast-Empfehlungen zum Ende dieser dann doch erstaunlicherweise und glücklicherweise recht kurz werdenden Sendung. Zum einen der Bockcast Nummer 53, zu dem bis vor einer guten Stunde eben die hier beiden Anwesenden Marvin und Basti zugegen waren und der, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, auch schon veröffentlicht ist. Also auf jeden Fall eine klassische Hörempfehlung und Basti kriegt momentan den Hals vom Podcasten nicht voll und war am Sonntag noch für 2 Stunden beim Rasenfunk. Wer hören will, wie Basti singt und über Hannover 96 schimpft, der darf dann da auch gerne mal reinhören.
Ja, ich bin momentan die Podcast-Hure, glaube ich.
Keine Ahnung, also, wir nehmen...
Aber ich bin am liebsten bei euch. Ja.
Also. Der Basti-Cast. Bald gibt es einen eigenen Basti-Cast. Also, wahrscheinlich hat er wahrscheinlich bald eine eigene App, die er dann fährt, ne, wo er seine ganzen Podcast-Auftritte irgendwo gelistet sind. Ich denke, das wäre mal eine Idee.
Ja. Heutzutage macht man keine App mehr, heutzutage macht man mit dem YouTube-Kanal ordentlich Kohle, ja?
Auch das?
Auch das.
Ich bin zufrieden bei euch.
Sehr schön.
Ich werde auch keine Angebote von irgendwelchen kommerziellen Angeboten annehmen. Ich bin nicht nur Fußballromantiker, ich bin auch Podcastromantiker.
Okay. Alles klar. Na dann bin ich zufrieden. Ja.
Sehr gut.
Gut, dann machen wir den Sack zu. Ich danke euch beiden fürs Mitmachen. Ich danke allen da draußen fürs Zuhören. Schreibt uns Kommentare, gebt uns Feedback auf Twitter und Facebook, schreibt iTunes-Rezensionen, freut euch mit uns auf die Eintracht am Wochenende gegen den HSV und in der nächsten Woche ist englische Woche, da müssen wir nochmal terminlich so ein bisschen gucken, wie wir das machen, von daher beobachtet einfach mal unseren Twitter-Kanal, da kommt der Termin für die nächste Aufnahme auf jeden Fall angeflogen. Bis dahin sagen wir, macht's gut und genießt das kommende Fußballwochenende. Yeah.